60 Kilometer östlich von Hannover. Der Landkreis Gifhorn. In dieser Gegend gibt es viel Grün, in den Dörfern noch Fachwerkhäuser mit runden Dächern. Sogar eine historische Windmühle. Ein Idyll. Hier, auf einer Lichtung, in einem kleinen Wald, wird 1989 die verkohlte Leiche von Karl Koch gefunden. Warum musste Karl Koch sterben? Kurz vor seinem Tod spioniert Karl nicht mehr für den russischen Geheimdienst KGB. Die Zeiten, in denen Karl Koch Hackbart war, sind vorbei. Ebenso wie die Zeiten, in denen er sich mit Pengo, Urmel, Pedro und Dob trifft und viel Geld verdient, indem er dem KGB Geheiminformationen aus dem Westen verkauft. Hackbart gibt es nicht mehr. Nur noch Karl Koch. Ein junger Mann, der neu beginnen will. Doch hat seine Hacker-Vergangenheit ihn eingeholt? Hat der KGB ihn getötet? Und falls ja, warum?
Einen Haufen Kiffer, die größenwahnsinnig sind, sind einfach keine guten Quellen. Und wir waren ja auch nicht so richtig erpressbar. Von vorne bis hinten haben wir uns das nicht gut überlegt.
Das sagt Pengo. Auch sein Kompagnon Urmel ist rückblickend der Meinung, dass auch alles einfacher gegangen wäre, wenn man schon kriminell werden muss.
Statt irgendwie in die nächste Bank zu gehen und Automaten zu plündern, gucken wir, ob die Russen Kohle haben. Das ist durchaus möglich. Also, dass man am nächsten Tag unter der Brücke mit einem eingeschlagenen Schädel aufwacht.
Falls der KGB Karl getötet hat, sind Pengo, Urmel und die anderen auch in Gefahr? Und war alles ganz anders?
Wie sicher ist es denn, dass das halt wirklich seine Leiche ist? Also, wirklich seine Leiche ist.
Karl Koch ist verbrannt. Seine Leiche ist nur schwer identifizierbar. Aber dass der Tote im Wald nicht Karl Koch alias Hackbart ist das wirklich vorstellbar?
Für mich ist es nicht unlogisch, dass er sich umgebracht hat, sondern im Gegenteil. Karl war von Anfang bis Ende war der depressiv. Der hat immer von seinem Tod auch gesprochen. Also solange ich ihn kenne, war er so. Warum muss man irgendwie behaupten, der sei ganz normal gewesen und plötzlich hat ihn die böse Macht von der Erde geholt? So ein Quatsch.
An böse Mächte glaubt Karl auf jeden Fall. In seinem Lieblingsbuch Illuminatus gibt es eine Gruppe von Weltverschwörern, die im Geheimen die Schicksale der Welt lenken. Wenn sie diskret auf sich aufmerksam machen wollen, dann hinterlassen sie die Zahl 23. So wie Hacker, die nicht anders können, als versteckte Hinweise zu hinterlassen, um zu zeigen, dass sie da waren. Angetrieben von Wahnvorstellungen sieht Karl irgendwann überall die Zahl 23. Und Karl glaubt, dass es die Verschwörer wirklich gibt, so wie es in seinem Lieblingsroman steht. Falls Karl sich wirklich umgebracht hat, was hat ihn dazu getrieben, sich im Jahr 1989 in einen Wald zu begeben, sich mit Benzin zu übergießen und umzubringen? In welchem geistigen Zustand muss jemand sein, der sich diesen unvorstellbaren Qualen bewusst aussetzt?
Menschen entwickeln sich so, wie sie wollen. Und du kannst sie nicht von ihrem Unheil abhalten.
Im Roman wird ein Kardinal bei lebendigem Leibe verbrannt. Karl war 23 Jahre alt, als er gestorben ist. An einem 23. Kann das Zufall sein bei jemandem, der so sehr von dieser Zahl besessen ist?
Ich komme ganz gut für mich damit klar, dass er sich selber umgebracht hat. Weil es passt zu ihm.
Ich bin Vreni Frost. Und das ist Superhacker. Im Netz der Geheimdienste. Folge 4: Operation Duschkopf. 3 Jahre zuvor, 1986. Der Astronom Clifford Stoll hat einen Hacker aufgespürt. Glaubt er zumindest. Cliff ahnt nicht, dass es eine Gruppe von 4 jungen Männern ist, die sich auf die Rechner des Berkeley Laboratories hacken, wo Cliff arbeitet. Von dort dringen sie in das Netzwerk Milnet ein, über das sie auf Rechner des amerikanischen Militärs kommen. Aber selbst wenn man nur von einem Hacker ausgeht, das ist alarmierend. Denkt zumindest Cliff. Das FBI und die CIA sehen das anders. Sie wollen erstmal nicht weiter ermitteln und sind wenig besorgt. Na gut. Dann kann Cliff sich ja jetzt endlich auf seine eigentliche Arbeit konzentrieren. Findet jedenfalls sein Vorgesetzter. Was haben Sie im letzten Monat eigentlich gemacht? Fragt er ihn.
Oh, Ich helfe ein paar Astronomen, ihr Teleskop mit unserem neuen Display-Terminal zu konstruieren.
In seinem Buch Kuckucksei, aus dem wir Cliff zitieren, erinnert sich der Astronom genau, wie sein Chef nicht länger zusehen will, dass Cliff Hacker jagt. Er wird als Astronom bezahlt. Deswegen soll Cliff nun endlich auch wieder Vollzeit als einer arbeiten. Doch während er versucht, sich wieder mit Teleskopen und einem neuen Display-Terminal zu beschäftigen, gleitet Cliffs Blick immer wieder zu dem Computer, der in den letzten Wochen sein wichtigstes Werkzeug war. Ist der Hacker wieder da? Nein. Wird er wiederkommen? Cliff hofft einerseits, dass er wegbleibt, dass er endlich wieder sein normales Leben zurückbekommt. Andererseits hat der CIA-Agent Greg Fennell Cliff angesprochen und darum gebeten, informiert zu werden, falls Cliff etwas herausfindet. Auch wenn sein Boss den Fall zu den Akten legen will, Greg ist weiter interessiert. Doch warum soll Cliff die Arbeit der CIA machen, für die er nicht bezahlt wird? Plötzlich geht Cliffs Pager. Seine Alarmvorrichtung, die anspringt, wenn der Hacker da ist. Es ist der 6. Dezember 1986.
Der Hacker ist zum 135. Mal beim LBL angemeldet.
Eigentlich denkt sich Cliff, dass es ihm egal sein sollte. Volle Konzentration auf die Teleskope. Doch Cliff kann nicht so tun, als wäre der Hacker nicht da draußen. Ihn zu ignorieren würde bedeuten, sich ihm geschlagen zu geben. Cliff muss herausfinden, wo der Hacker sitzt, um wen es sich handelt. Eher hat er keine Ruhe. Statt sich um seinen Job zu kümmern, schreibt Cliff ein kleines Computerprogramm, das Statistiken erstellt, zu welchen Uhrzeiten der Hacker besonders aktiv ist.
Im Durchschnitt taucht der Hacker am Mittag auf. Er ist absolut kein Abendmensch.
Seltsamer Typ. Begehen Kriminelle ihre Verbrechen nicht nach Feierabend? Oder hat er vielleicht gar keinen Job? Das würde dafür sprechen, dass er ein Vollzeitspion ist. Als Cliff seiner Frau Martha davon erzählt, rollt sie nur mit den Augen. Einerseits, weil sie auch gehofft hatte, dass die Hackerjagd endlich ein Ende hat. Andererseits, weil Cliff, der brillante Astronom, das Offensichtliche nicht sieht.
Martha sagte, nehmen wir mal an, dass der Hacker wirklich nur um die Mittagszeit auftaucht. Dann kann's da, wo er wohnt, Nacht sein. Wenn es in Kalifornien Mittag ist, wo ist dann Abend?
Die ganze Zeit über hatte sich Cliff einfach nicht vorstellen können, dass der Hacker nicht aus den USA kommt. Ein Landesverräter, der für die Gegenseite spioniert, das kam ihm immer am plausibelsten vor. Aber natürlich, der Hacker kann auch aus einer anderen Zeitzone kommen. Ach was, er muss aus einer anderen Zeitzone kommen.
Sogar Astronomen lassen sich von Zeitänderungen verwirren. Aber ich weiß, dass es später wird, wenn man sich nach Osten bewegt. Wir sind Greenwich um 8 Stunden hinterher. Also ist Mittagessenzeit in Berkeley, Schlafenszeit in Europa. Kommt der Hacker aus Europa?
Cliff zweifelt an seinem eigenen Verstand. Wie konnte er nur so lange das Offensichtliche übersehen?
Vor einem Monat schon hatte ich die Entfernung zu dem Hacker bestimmt, indem ich die Echoverzögerung maß. Was ich herausfand, machte nicht viel Sinn.
Cliff hatte eine Entfernung von 279.000 Meilen gemessen. Jetzt wird ihm klar, wie diese Zahl zustande kommt. Die Verbindung zwischen zwei Computern geschieht nicht in einer geraden Linie, sondern über mehrere Netzwerkknoten, kann also im Zickzack verlaufen. Es wird also nicht wie bei einem Direktflug die kürzeste Verbindung genommen, stattdessen werden die Entfernungen zwischen den einzelnen Netzwerkknoten summiert. Das heißt, wenn der Hacker aus Europa kommt, dann können durchaus 279.000 Meilen zusammenkommen.
Jetzt machte es Sinn.
Auf seiner Jagd nach dem Hacker hatte Cliff streng wissenschaftlich arbeiten wollen. Stattdessen hatte er sich auf seine eigenen Zahlen nicht verlassen. Allerdings, ein interkontinentaler Datenaustausch über den Atlantik ist in den 80er Jahren alles andere als selbstverständlich.
Wie exakt kommt man von Europa aus in unsere Netzwerke?
Cliff muss recherchieren. Er findet heraus, dass jeder, der aus dem Ausland in ein amerikanisches Netz kommt, sich über das Telefonnetzwerk TÜMNET einwählen muss. Cliff ruft beim TÜMNET an, erzählt seine Geschichte und wird verbunden. Und weiter verbunden. Und verbunden. Und verbunden. Bis ein Mann namens Ron Vivier ans Telefon geht. Und Ron ist tatsächlich der Erste, der Cliff wirklich helfen kann. Und es auch tut.
Als der Hacker wieder online ist, kann Ron sehen, ob er über das TÜM-Netz, also aus dem Ausland, kommt oder nicht. Er hat Erfolg. Der Hacker kommt über den Knoten 3513.
Und was bedeutet das?
Dieser Knoten ist verbunden mit ITT-Knoten DNIC 3106. Er kommt aus dem ITT-IRC.
Ja. Und das bedeutet nochmal?
Ist doch klar. Vesta 3.
Ach so, ja, natürlich. Alles klar. Keine weiteren Fragen mehr. Ja, schon gut. Selbstverständlich hat Cliff auch nichts von Rons kryptischen Angaben verstanden. Doch Ron erklärt es ihm. Vesta 3 ist ein Satellit. Aus 25.000 Metern Höhe ist er auf Europa gerichtet. Der Hacker wählt sich über Satellit in das amerikanische Netz ein.
Also kommt mein Hacker aus Europa?
Ganz sicher, antwortet Ron.
Woher?
Ron erklärt Cliff, dass sich der Hacker aus dem Datex-P-Netz über den Satelliten in das TÜM-Net einwählt. Datex-P ist das westdeutsche Gegenstück zu TÜM-Net. Der Hacker kommt also aus der Bundesrepublik Deutschland. Doch aus welcher Stadt? Das lässt sich nur mit Hilfe der Deutschen Bundespost herausfinden, die das Datex-P-Netz betreibt. Ron wird sich wieder melden, wenn er Kontakt zu den deutschen Kollegen aufgenommen hat. Deutschland also.
Mir fiel die Bibliothekarin ein, die das Passwort des Hackers erkannt hatte.
Neben Benson und Hedges sind beliebte Passwörter des Hackers Hunter und Jäger. Die Bibliothekarin hatte Cliff bereits gesagt, dass Jäger Deutsch für Hunter ist.
Die Antwort war direkt vor meiner Nase, aber ich war blind gewesen.
Auch wenn Cliff sich über seine Blindheit ärgert, immerhin hat er einen Erfolg zu vermelden. Er ruft den CIA-Agenten Greg an. Es wird sofort abgenommen.
Greg war am Apparat. Ich habe in 3 Minuten eine Besprechung. Fassen Sie sich kurz. Ein arbeitsreicher Tag bei der CIA, dachte ich und sagte, wir haben den Hacker in Deutschland lokalisiert. Auf Wiederhören.
Cliff will auflegen, doch Greg ruft aufgeregt. Halt! Warten Sie, wie haben Sie das gemacht? Cliff antwortet.
Sie haben doch eine Besprechung. Wir können morgen darüber reden.
Der Astronom genießt es sichtlich, die CIA zappeln zu lassen. Dann erzählt er, wie er es geschafft hat und fragt.
Gibt's denn eine Chance, dass Sie was unternehmen?
Kurz ist es still in der Leitung. Dann antwortet Greg, dass er die Informationen nach oben weitergeben wird. Natürlich, die Mühlen der Bürokratie mahlen langsam. Cliff geht zurück ans Teleskop. Da ist er wieder. Cliff zögert keine Sekunde, geht zum Rechner. Er weiß, dass der Hacker in Deutschland ist. Ist sein Name vielleicht Jäger? Cliff wird es herausfinden, ganz sicher. Hackbart, Urmel und Pengo müssen liefern. Pedro und Dob sind jederzeit bereit, Serge zu kontaktieren, um mit ihm die Übergabe sensibler Daten zu verabreden. In Hannover und West-Berlin beginnt die Operation Equalizer.
Das kam ja aus der Überlegung heraus, wir gleichen das Know-how-Level des Osten an den des Westen an. Daher kam der Name Equalizer, ne?
To equalize heißt ausgleichen. Unsere motivierten westdeutschen Hacker sind also die Gleichmacher.
Ich fand das einen ganz furchtbaren Projektnamen.
Die Regeln der Operation werden von Serge vorgegeben. Regel 1, nur noch persönlichen Kontakt.
Wir haben am Telefon kaum kommuniziert, wenn dann haben wir uns getroffen.
Regel 2, Codewörter benutzen.
Paris war ja das Wort für Ost-Berlin. Sonst fährst du wieder nach Paris, Karl, ne? Oder Pedro. Ne?
Regel 3, immer ruhig bleiben.
Niemand von uns hätte das am Telefon jemandem anders so einfach ohne weiteres erzählt, weil dafür waren wir zu paranoid. Also haben wir solche Sachen, wenn wir über das ganze Thema gesprochen haben, nur persönlich gemacht.
Urmel, Pengo und Hackbart graben auf ihren Ausflügen ins amerikanische Millnet alles ab, was sie kriegen können. Jedes Passwort, jeden Programmiercode. Alles kommt auf Disketten oder Datenbänder. Die dann in Koffer. Und ab damit nach Paris, zu Serge. Dort greifen die Regeln 4 und 5. Regel 4, Treffen mit Serge sind immer um 12 Uhr mittags. Regel 5, für jede Lieferung gibt es 25.000 Mark. Also 5.000 pro Person. Das wären heute etwa 7.000 Euro. Wenn sich alle an die Regeln halten, dann läuft die ganze Sache ziemlich entspannt ab. Je länger nichts passiert, umso sicherer fühlen sich die Jungs. Und umso mehr fühlt sich das Agentenabenteuer wie Business as usual an.
Man schiebt da vor sich hin so, es ist noch nichts passiert, also mache ich weiter. Und Es ist immer noch nichts passiert und ich mache immer weiter und das ist so eine Gewohnheit, die einsetzt.
Urmel ist mit Pedro auf dem Weg nach Berlin. Im Kofferraum eine Tasche mit Disketten und Datenbändern. Sie wollen Dob in West-Berlin treffen und dann das nächste Meeting mit Serge in Ost-Berlin verabreden. Nach West-Berlin führt aus der Nähe von Hannover, nämlich aus Helmstedt, zu dieser Zeit eine Autobahn. Die Transitstrecke, die durch die DDR geht. Hier gelten jetzt die folgenden strengen Regeln. Erstens, die Fahrt muss zügig und ohne Umwege erfolgen. Allerdings darf niemand schneller als 100 km/h fahren. Die DDR-Regierung kontrolliert genau, wie lang ein Auto für die Strecke braucht. Wer zu langsam ist, wird als verdächtig eingestuft und kontrolliert. Zweitens, niemand darf von der Route abweichen oder anhalten. Außer in Notfällen oder an Intershop-Raststätten, die speziell für westdeutsche Bürger sind. Drittens, bei einem Notfall muss sofort die Volkspolizei der DDR alarmiert werden. Die Westpolizei hat auf der Strecke keine Befugnisse. Viertens, Fotografieren an der Strecke ist streng verboten. Fünftens, wer DDR-Bürger trifft und sie in sein Auto lässt, wird wegen Beihilfe zur Republikflucht angezeigt. Urmel und Pedro fahren in Helmstedt in Niedersachsen auf die Transitstrecke. Jetzt heißt es Gas geben, nicht zu viel und bloß nicht auffällig sein. Die strengen Regeln sorgen dafür, dass die Menschen zügig fahren, dabei genau auf den Tacho starren und wenn sie anhalten, den Blickkontakt zu DDR-Bürgern an der Raststätte streng meiden. Nirgendwo spürt man mehr als hier, wie tief die Gräben zwischen Ost- und Westdeutschland sind. Alle fühlen auf dieser Strecke eine starke Beklemmung. Naja, offenbar alle bis auf einen.
Wir sind noch nicht in Helmstedt über die Grenze, ganz, ja. Dann klappt Pedro hier seine Sonnenblende runter im Auto, ne? Und da steckt ein Joint hinter, ne? Habe ich nur gesagt, sag mal, Alter, bist du vollkommen irre? Wir sind hier auf der Transitstrecke in der DDR und du hast hier ein Joint?
Wie schon damals, als Pedro mit Pengo auf dem Alexanderplatz war und mitten in der DDR einen Joint angezündet hat, ist er auch jetzt etwas zu relaxed. Sollte es Ärger geben, rechnet Urmel nicht damit, dass ihnen dann jemand hilft.
So wichtig sind wir dann auch nicht, dass sich hier der KGB irgendwas einmischt, ja?
Urmel hat den Blick auf seinen Tacho gerichtet, hält die Nadel konstant bei 100. Bloß nicht zu schnell sein oder zu langsam, bloß nicht rausgewunken werden. Einfach durch.
Jetzt darf hier uns hier keiner erwischen oder anhalten. Das ganze Auto hat doch gerochen von innen, ja? Hör auf!
Es geht gut. Niemand stoppt Urmel und Pengo auf der Transitstrecke. Urmel ist nass geschwitzt, als er im vollgequalmten Auto in West-Berlin einfährt. Dob erwartet Urmel und Pedro in seiner Suite im Schweizer Hof. Er sieht sich an, was die beiden mitgebracht haben. Dann wird sich mit Serge in Ost-Berlin verabredet.
Die Idee der weiteren Zusammenarbeit ging ja in die Richtung, wir machen, wie sagt man das so schön, Beschaffungslogistik für das KGB. Das heißt, wir kriegen vom KGB die Zugänge zu westlichen Rechnern und die sagen, was sie aus den Rechnern haben wollten. Denn die Russen hatten ja damals das Problem über den eisernen Vorhang hinweg, hatten die ja keinen Zugang in die westlichen Netze rein.
Doch die Zusammenarbeit läuft nicht so, wie es Serge sich vorstellt.
Es ist ein ganz spezielles Metier, in dem man sich da bewegt, ja, weil das basiert ja darauf, dass du zwei Seiten hast, die sich auch, also sowohl die spionieren, als auch die Auftraggeber, dass die ein Vertrauensverhältnis und ein Abhängigkeitsverhältnis miteinander schaffen. Ja, also in der Spionage ist es ja ganz wichtig, Abhängigkeitsverhältnisse zu schaffen, dass der spioniert, nicht wegkommt, ja, auch wenn er gerne wollte.
Beim Treffen in Ost-Berlin macht Serge den Hackern ruhig, aber bestimmt klar, er erwartet mehr von ihnen. Was auf den letzten Disketten und Datenbändern gespeichert war, reicht den Russen nicht aus.
Es wurde immer schwieriger zu liefern. Public-Domain-Sachen, so die Klassiker, die waren halt abgehakt.
Weil das gute Material knapp wurde, hat Urmel Open-Source-Software auf die Disketten kopiert, um das Datenpaket etwas aufzuhübschen. Also frei zugängliche Programme, an die die Russen zwar nicht ohne weiteres rankommen, die aber auch keinen besonderen Nutzen für sie haben.
Wir haben ja gedacht, und das war wirklich also dumm, dass die Russen quasi auf uns warten, dass wir denen irgendwas liefern können.
So ganz klar scheint Hackbart, Urmel und Pengo noch nicht zu sein, mit wem sie sich eingelassen haben. Zwar erfährt Urmel nicht, was mit ihnen genau geschieht, falls sie in Zukunft nicht besseres Material liefern, aber als er im Auto zurück nach Westdeutschland sitzt, steckt ihm das Zusammentreffen mit Serge in den Knochen. Er weiß, um weiter unbesorgt leben zu können, sollten die Ergebnisse der Operation Equalizer die Russen deutlich zufriedener stellen. Wie unsicher würde sich Urmel erst fühlen, wenn er wüsste, dass jemand aus den USA ihn, Pengo und Hackbart bereits ins Visier genommen hat. Allerdings, dieser jemand weiß noch zu wenig. Cliff telefoniert mit Ron Vivier von Tymnet. Der hat sich mit der Deutschen Bundespost in Verbindung gesetzt. Kann sie herausfinden, von wo genau aus Deutschland der Hacker ins US-amerikanische Militärnetz eindringt?
Nö, kann sie nicht. Denn im Gegensatz zu den USA wird in Deutschland noch veraltete Technik benutzt. Das Telefonverbindungssystem ist aus den 50er Jahren. Verbindungen werden nicht automatisch hergestellt, sondern zum Teil noch manuell geschaltet. Das heißt, wenn der Hacker online ist, muss jemand in Deutschland per Hand verschiedene Schalter betätigen, um herauszufinden, über welche Leitung der Hacker sich ins Tymnet wählt. Als Ron ihm erzählt, was das bedeutet, ist Cliff kurz davor, sich vor Verzweiflung den Telefonhörer gegen die Stirn zu schlagen.
Der Hacker muss zwischen 30 und 60 Minuten im Netzwerk bleiben, damit er in Deutschland geortet werden kann. Allerdings, bisher bleibt er immer nur 1 bis 3 Minuten am Stück im Netz. Zu Hause nach Feierabend nimmt Cliff gemeinsam mit seiner Freundin eine heiße Dusche.
Martha war gerade dabei, mir die Haare zu waschen.
Der Pager liegt im Kleiderhaufen vor der Dusche. Der Hacker ist wieder online. Cliff springt triefend nass aus der Dusche. Er ruft bei Tymnet an. Verfolgung aufnehmen. Doch wie so üblich, der Hacker ist nicht lang genug online. Er kann nicht geortet werden. Martha ist mittlerweile wirklich genervt von diesem Hacker. Irgendwie weiß er telepathisch, wann du unter der Dusche bist. Oder im Bett, sagt sie, während Cliff sich das Shampoo aus den Haaren wäscht. Wir können uns doch von diesem Kerl nicht länger auf der Nase rumtanzen lassen.
Aber was können wir ohne staatliche Unterstützung denn tun?
Martha setzt ein verwegenes Lächeln auf und schmiegt sich in der dampfenden Dusche enger an Cliff.
Boris, Liebling, es ist Zeit für Geheimplan 35b.
Cliff grinst. Dieses Rollenspiel gefällt ihm. Vor allem, wenn es ihm erlaubt, seine Hackerjagd fortzusetzen. Er antwortet:
Großartig, Natascha. Liebling. Was ist Geheimplan 35b?
Martha deutet auf den Duschkopf.
Operation Showerhead. Der Spion sucht Geheiminformationen, ja? Wir ihm geben einfach, was er will. Geheime militärische Spionagegeheimnisse. Ganz viele. Unmengen.
Sag mir, Natascha, Liebste, diese Geheimnisse. Wo wir sollen hernehmen, Geheimnisse? Wir nicht wissen, militärische Geheimnisse.
Wir machen welche.
Martha hatte das Ei des Kolumbus zur Lösung unseres Problems gefunden. Dem Kerl geben, was er suchte. Ein paar Dateien mit Informationen erstellen und mit fingierten Geheimdokumenten garnieren, sie in meinem Computer rumliegen lassen. Der Hacker stolpert über sie und verbringt ein paar Stunden beim Kopieren, bis er sie ganz verschlungen hat.
Und geortet werden kann. Als das Warmwasser aufgebraucht ist, setzen sich Cliff und Martha in Handtüchern eingewickelt ins Wohnzimmer, um die Operation Showerhead weiter auszugestalten.
Wir nehmen einfach ein Bündel von diesen unverständlichen Richtlinien des Energieministeriums, die immer meinen Schreibtisch pflastern, und verändern sie, bis sie wie Staatsgeheimnisse aussehen.
Es darf nur nicht zu auffällig sein. Cliff will raffiniert vorgehen.
Wir erfinden eine Sekretärin, die für Leute arbeitet, die dieses Geheimprojekt machen. Und wir lassen den Hacker über ihre Texte stolpern.
Und die sollen dann in etwa so lauten.
Das Verfahren zur Durchführung des Durchführungsverfahrens mit höchster Priorität wird unten stehend in Abschnitt 2 unter Paragraph 3 der Verfahrensdurchführungsbestimmungen beschrieben.
Wer soll so etwas nicht für die wertvollsten Geheiminformationen der Welt halten? Karl Koch ist unter Wasser. Doch nicht in einem U-Boot, so wie sein literarisches Vorbild Hagbard Selin. Nein, Karl wird untergetaucht. Zwei starke Hände drücken ihn unter Wasser, von Kopf bis Fuß. Dann taucht er auf. Der Mann, der ihn runtergedrückt hat, drückt ihn jetzt an sich. Den hageren Karl in seinem weißen Kleid. Karl ist jetzt Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Oder umgangssprachlich ein Mormone. Er hat sich taufen lassen. Und wer sich dieser Kirche anschließt, der wird bei der Taufe komplett unter Wasser getaucht. Doch Karl wird nicht lange dort praktizieren. Er ist ein Sinnsucher, der die verschiedensten spirituellen Wege erkundet. Ein paar Wochen nach seiner Taufe schminkt er sich einen schwarzen Fleck auf die Stirn und behauptet, der stamme von einer Begegnung mit dem Teufel.
Ja, also er hat mir ja auch immer weiße Jungfrau und ich bin der Nachfolger von Jesus Christus im Brustton der Überzeugung.
Pengo überfordert es, wenn sein Kumpel Hagbard ihn mit seinen neuesten religiösen Wahnvorstellungen konfrontiert.
Da habe ich dann halt gesagt, und jetzt reden wir mal wieder über Computer.
Doch auch wenn Karl über Computer redet, wird er philosophisch. Dabei sind einige seiner Gedanken durchaus weitsichtig. 1986 schreibt er einen Essay mit dem Titel »Von der Lust, ein Dark-Side-Hacker zu werden«. Darin heißt es etwa, »Hacken ist Sucht. Es ist das permanente Verlangen, das Denkbare nicht nur zu denken, sondern mit Hilfe des Computers real werden zu lassen. Software ist die direkte Umsetzung von Gedanken in Aktion. Der Cyberspace ist real. Auch du bist real im Cyberspace. Du gibst dir zwar einen anderen Namen, um deine Identität zu kaschieren, das ändert aber nichts daran, dass dein realer Kopf bestimmt, was die Maschine tut. Hagbard versteht schon sehr früh, wie gefährlich die Technik sein kann, mit der er umgeht. Die Verdatung ist inzwischen so umfassend, dass die technischen Möglichkeiten für einen faschistischen Staat, der seine Bürger komplett kontrollieren kann, längst geschaffen wurden. Lernt kreativ mit den Herausforderungen unserer Zeit umzugehen. Wissen ist Macht. Wer sich dem Wissen aus Arroganz oder Furcht verschließt, wird in Zukunft als Beherrschter dastehen. Durch die Geschäfte mit Serge ist wieder Geld da. Karl schnupft Kokain in rauen Mengen, nimmt gleichzeitig Tabletten gegen seine depressiven Anfälle. Er unterscheidet nicht zwischen der virtuellen Realität im Cyberspace und der Realität mit seinen Freunden. Er trennt nicht zwischen religiösen Lehren und dem, was um ihn herum geschieht. Wenn er vom Teufel liest, meint er, ihn zu sehen. Und wenn er die Zahl 23 sieht. Etwa auf einer Zigarettenpackung der Marke Ernte 23. Als Hausnummer. Als Quersumme 5. Als Datum eines historischen Ereignisses. Dann ist er fest davon überzeugt, dass die Illuminaten, jene Weltverschwörer aus seinem Lieblingsbuch, dahinter stecken. Dass das Buch nur eine Fiktion ist? Egal. In Karls Kopf ist es sehr real.
Das haben wir dann auch alle gespielt, das Spiel. Ich habe das auch intensiv betrieben und habe auch richtige, schlimme Paranoia mal bekommen, als ich am Hardenbergplatz hier am Zoo irgendwie gerade in der Phase, als es so kochte, fuhr dann ein schwarzes Auto mit einem amerikanischen Diplomatenkennzeichen an mir vorbei und blieb stehen. Und das hatte das Nummernschild BC-23. Also, oh, da sind sie, in dem Auto sind sie.
Serge macht Druck. Er will Material, das den Russen wirklich etwas wert ist. Gleichzeitig gleitet Hagbard in Psychosen ab. Wie soll der junge Pengo da nicht selbst auch langsam ein wenig verrückt werden?
Ich habe dann angefangen, Leute aus meinem direkten Umfeld zu verdächtigen, dass sie irgendwie doppeltes Spiel spielen oder irgendwas gegen mich im Schilde führen oder irgendwas. Also so sinnlose, hirnige Gedanken. Die Hackerei war ja riskant geworden.
Ja, es gibt schon Grund zur Sorge. Was, wenn Sie beim nächsten Mal Serge wieder nicht zufriedenstellen? Aber es gibt einen Unterschied zwischen Paranoia und Psychose.
Mit der Connection zum KGB ging ja auch einher, ich nenne das bei mir immer, eine gesunde Paranoia entsteht. Ja, wenn man in dem Metier tätig ist, dann lernt man erstens ein paar Sachen, ja, was Verhalten angeht, und die Wahrnehmung der Umwelt ändert sich schlagartig in dem Augenblick. Und da ist halt schwer zu entscheiden, entwickelt jemand jetzt eine echte Psychose oder eine Paranoia oder ist man einfach nur ein bisschen berufsbedingt paranoid, ja, also das bringt halt so, wenn man im Spionagebereich tätig ist, bringt das halt mit sich. Und wo er auf der Autobahn halt meinte, jetzt wird er von Spionagesatelliten verfolgt, so wollte er bei 120 die Tür aufmachen. Und da ist halt schwer zu entscheiden, entwickelt jemand jetzt eine echte Psychose oder eine Paranoia. Deshalb ist mir das nicht aufgefallen. Nur als ich dann die Geschichten gehört habe.
Nur knapp können seine Freunde verhindern, dass Karl bei voller Fahrt die Tür öffnet und aus dem Auto springt. Als Urmel Hagbard trifft, ist ihm klar, dass es so mit ihm nicht weitergehen kann.
Und so unterkam Karl und da merkte ich, dass der war am Zittern. Da merkte ich von der Ausdrucksweise und so weiter, habe ich gesagt, da sitzt ein psychisch kranker Mann vor mir.
Hagbard ist ein großes Risiko. Die Russen sind unzufrieden. Was, wenn Hagbard in dieser Situation plötzlich etwas Unüberlegtes tut?
Das war, glaube ich, unsere größte Sorge. Wie verhindern wir, dass der durchdreht?
Am liebsten würde Urmel aus der ganzen Nummer aussteigen. Aber daran ist nicht zu denken. Doch dann, eines Abends, entdeckt er etwas. Auf einem Rechner im Milnet findet er einen Ordner mit Daten von irgendeiner Sekretärin. Hat die sie falsch abgelegt? Die Dateien scheinen sehr interessant zu sein. Urmel fährt vor Aufregung ein Schauer durch den ganzen Körper. Sind das etwa Informationen und Konversationen zu Waffensystemen und Geheimplänen des US-Militärs? Urmel kann es nicht glauben. Das muss er sich näher ansehen. Diese Dateien könnten die Operation Equalizer retten.
Von wegen Operation Equalizer. In den USA haben Cliff und Martha Stahl die Operation Showerhead gestartet. Operation Duschkopf. Und während Urmel den Download startet, merkt er nicht, dass in den USA eine Falle zuschnappt.
Superhacker im Netz der Geheimdienste ist eine Produktion der Wake Word Studios im Auftrag von Podimo. Hostin Vreni Frost. Autor Christoph Mathieu. Interviews und Regie Lukas Hoffmann. Recherche Benjamin Braun. Redaktion Anna Müller-Leile. Sounddesign Fabian Scheffler. Covergestaltung Tim Schöll. Marketing Podimo Maybrit Döge, Bianca Dumschat und Sarah Döbel. Executive Producer Podimo, Juliane Rinne. Producer WakeWord, Annabel Rühlemann. Executive Producer WakeWord, Ruben Schulze-Fröhlich und Christoph Falke. Interviewgäste, Hans Hübner alias Pengo, Markus Hess alias Urmel. Voice-over Clifford Stoll, Patrick Stamme. Ein großer Dank geht an die beiden Interviewpartner Hans Hübner und Markus Hess, die für diese Produktion ihre Erinnerungen mit uns geteilt haben. Alle Zitate von Clifford Stoll sind seinem Buch Kuckucksei entnommen, erschienen im Fischer Verlag 1990.